Ich möchte gerade noch beten, bevor wir mit der Predigt starten. Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Wir danken dir, dass wir es verstehen können und lesen können, dass es in unserer Sprache ist. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir die Klarheit, die Kraft und die Schönheit deines Wortes erkennen können und dass es uns verändert, dass du den Himmel über uns öffnest und unter uns wirkst. Danke, dass es deine Güte, deine Liebe, deine Zuwendung zu uns ist, dass du uns zur Umkehr leitest. Und darum bitte ich dich heute Morgen. Amen. Es ist eine Botschaft heute Morgen zwischen Buß- und Bettag und Advent. Passend auch ein bisschen zum Wochenspruch, wer den gelesen hat auf dem Infozettel, dass wir alle mal vor dem Richterstuhl Christi stehen werden und über das, was wir getan, gesagt, gedacht haben und auch nicht gesagt und nicht getan haben, Rechenschaft ablegen. Und dazu passt auch durchaus der Volkstrauertag. Ich sagte schon, wir bereiten uns auf die Ankunft von Jesus vor. Am Donnerstag im Abendmahlsgottesdienst haben wir das Adventslied gesungen. Wie soll ich dich empfangen? Wie soll ich, kleiner Mensch, den großen König der Könige, den Herrn aller Herren, den Schöpfer des Himmels und der Erde empfangen? Wie kann ich Jesus begegnen? Und was können wir tun, dass Jesus sich unter uns wohlfühlt? Was können wir heute Morgen tun, dass dieser Gottesdienst ein Dienst an Gott, ein Dienst zur Ehre und zur Freude Gottes wird? Der Apostel Petrus schreibt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Der Weg dieser Welt ist Schein, ist Eitelkeit, ist Stolz, Eindruck schinden. Ganz ähnlich der Teufel, der sich stolz gebärdet, sich groß und mächtig tut. Der Weg Gottes, das Gegenteil, die Demut. Das bedeutet, ich stehe zur Wahrheit. Das ist Demut. Wahrheit so stehen zu lassen, wie sie ist. Ich brauche nicht mehr Schein als Sein. Schwach, vielleicht krank kann ich kommen und muss nichts verbergen. Und so stehe ich auch heute Morgen hier in der Erwartung, dass er, Gott, der gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, seine Herrlichkeit in aller Einfachheit, aber doch in seiner Kraft und seiner Größe offenbart. Ich bringe uns ein Thema, und das habe ich schon bei den Sendschreiben gesagt, was mit negativen Gefühlen oft verbunden ist. Und ich bin überzeugt, das ist falsch. Diese Negativempfindung und diese Druckempfindung, die vielleicht manche von uns noch bei dem Wort Umkehr oder Buße empfinden, gehören da eigentlich nicht hin. Es ist ein Geschenk des Himmels, der Weg zum Leben und in die Freiheit. Es geht heute um Umkehr, und ich sagte schon, das alte, aber identische Wort eigentlich dafür ist Buße, was wir heutzutage kaum noch verwenden. Das ist uns einfach fremd geworden. Und bei Umkehr, das kann man sich irgendwie vorstellen, dass man manchmal, wenn man auf der Autobahn in der falschen Richtung unterwegs ist, abbiegen muss über die Brücke und wieder zurück. Man kehrt um, man ändert die Richtung, man nimmt einen neuen Weg. Johannes der Täufer beginnt seinen Dienst mit den Worten, kehrt um. Jesus beginnt seinen Dienst mit den Worten, das Reich Gottes ist da, kehrt um. Und wir hatten es letzten Mittwoch in der Apostelgeschichte gelesen, dass Paulus auch genauso predigt. Es ist Zeit, umzukehren. Mitten in Athen hat er gepredigt. Das ist die Einladung ins Reich Gottes und es ist die Einladung zum Leben. Deswegen nochmal schauen wir uns nochmal dieses Wort Umkehr ein bisschen genauer an. Was ist das? Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt oder wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle sterben. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du umkehrst, findest du den Weg zum Leben. Umkehr ist ganz grundsätzlich gesprochen, ich wende mich hin zu Gott und ich wende mich ab von dem Leben ohne Gott. Von dem Leben, wo ich merke, das passt nicht zu dem, was Gott sich unter Leben vorgestellt hat. Ich fange ein neues Leben an. Und das ist nicht nur so einmal, das Deutlichste tun wir sicherlich mit der Taufe. Da ist es auch der Apostel Petrus bei der ersten großen Predigt nach Pfingsten, als der Heilige Geist fällt und die Menschen sind ergriffen und sie fragen, was sollen wir denn tun? Und er sagt, kehrt um und lasst euch taufen. Denn nehmt diese Taufe als ein Zeichen, dass ihr euer altes Leben aufhört und ein neues Leben beginnt. Aber diese Umkehr ist etwas, was ein Christ, ein Mensch, der Nachfolge Jesu immer wieder tut. Immer wieder neu. Also eine Hinwendung zu Gott und eine Abwendung von einem Leben ohne Gott. Paulus bringt das mal schön auf den Punkt. Er sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, der wendet sich ab. Der arbeite, damit er denen geben kann, die bedürftig sind, die also nicht arbeiten können. Und er wendet sich hin zu einem Leben. Das heißt, von einem Nehmen zum Geben. Statt Verachtung meiner Mitmenschen, Barmherzigkeit, Mitgefühl und Ermutigung. Statt Horten für mich und ängstliches Festhalten, fröhliches Weitergeben zum Segen für viele. Statt negativ über andere reden, das Gute hervorheben und ermutigen. Wir kennen das Wort Buße und vielleicht noch vom Bußgeld. Das Bußgeld ist nicht freiwillig. Die Buße, die Umkehr in der Bibel ist immer freiwillig. Ich entscheide mich dazu, nicht mehr meinen Schein aufrechtzuerhalten. Ich bekenne meine Fehler. Und ich sagte schon, Umkehr ist genau das Gegenteil von dem Weg des Teufels. Deswegen hasst er sie so. In der Umkehr, in der Buße stehe ich zu meinem Versagen und im Stolz spiele ich meine Fehler runter. Ich vertusche sie und verleugne sie. Gott freut sich, wenn Menschen umkehren. Wenn Menschen in die Wahrheit kommen, weil sie ins Leben und in die Freiheit kommen. Jesus bringt drei Gleichnisse, drei Beispielgeschichten und sagt, es ist so große Freude im Himmel. Da ist eine Party im Himmel, wenn Menschen umkehren. Wenn Menschen diesen Weg zum Leben finden. Gott ist gut. Er will Gutes. Er will segnen. Und ich glaube, manchmal stolpern wir innerlich über diese Aussage, manchmal merken wir es gar nicht so bewusst, aber dann ist in uns die Frage, meint Gott es wirklich gut? Weil wir alle Dinge erleben, die in unser Schema von gut und gerecht nicht so richtig reinpassen. Aber Gott meint es gut und das wird in unserem Wort heute auch nochmal deutlich. Gott lockt aus der Abhängigkeit der Sünde in die Freiheit bei sich. Wir lesen einen Text gleich aus dem Buch des Propheten Jesaja, ein Kapitel, das als zeitlose Predigt bezeichnet wird. Und ein Wort, das sich immer wiederholt, ist das Wort Joch. Ich hoffe, das klappt jetzt hier, jawohl. Ein Joch, das ist ein Wort, das wir auch kaum noch verwenden heutzutage. Ich habe jetzt einfach mal einen dicken Stock mitgebracht. Die meisten werden es noch wissen. Ein Joch hat man früher den Ochsen aufgelegt, ist eingespannt und dann hinten den Pflug in die Erde gerammt und dann mussten die Ochsen das Joch ziehen mit ganzer Kraft. Und in unserem Text kommt dieses Wort immer wieder vor, dass der Prophet sagt, ihr sollt dieses Joch wegschmeißen, ihr sollt es wegreißen. Ihr tragt viel zu viel und ihr legt noch auf andere Leute Lasten auf, tut es weg. Gott will Freiheit, er will Unterdrückung. Keine Abhängigkeit, sondern Leben, nicht Knechtschaft, sondern Verantwortung. Jesaja 58, 1 bis 2. Verkünde es aus voller Kehle, laut wie Trompetenklang, halt dich nicht zurück. Verkünde meinem Volk seine bösen Taten und halte Jakob seine Sünden vor. Sie befragen mich täglich und wollen meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Sie bitten mich um Entscheidung und einen Rechtsstreit und wünschen sich, dass Gott sich naht. Der Auftrag an den Propheten Jesaja heißt, laut wie eine Trompete, können wir uns heute besonders gut vorstellen, weil wir ein paar Trompeten bei uns haben. Das war ein Widderhorn, ein Schofar, in das der Prophet, oder wo das Bild war, wo er, da wurde richtig reingetrötet, richtig laut, jeder konnte es hören. Ohne Zurückhaltung, aus voller Kehle. Warum diese Aufforderung? Ich weiß nicht, was du erwartest, wenn dein Chef dir sagt, geh mal zu deinen Mitarbeitern und sage ihnen laut und deutlich alles, was sie falsch machen. Für so eine Rede braucht man keinen Beifall zu erwarten. Das ist nicht so, was man sich wünscht und man sagt, ja, mach ich gerne, endlich. Lieber hinter vorgehaltener Hand reden wir über solche Dinge. Aber diese Menschen treibt eine Frage um und wir lesen weiter den ersten Teil von Vers 3. Sie fragen, wozu fasten wir, wenn du es nicht siehst? Weshalb quälen wir uns, wenn du uns keine Beachtung schenkst? Wofür mühen wir uns ab mit frommen Aktionen und Gemeinde? Gott, wo bleibst du mit deinem Segen? Diese Menschen haben sich gedemütigt, zumindest äußerlich haben sie mitgemacht, aber ihr Herz war doch ganz woanders. Das ist der Weg von Kain, wer sich ans erste Buch Mose erinnert, die Geschichte von Kain und Abel, da wurde sein Opfer nicht angenommen. Kain wird ärgerlich, er hört nicht auf Gott, sein Ich steht im Mittelpunkt, sein Groll und sein Ärger, er erschlägt seinen Bruder und zieht von Gott weg. Die Mühen dieser Menschen waren nutzlos und vergeblich. Aber was ist das Problem mit dieser Frömmigkeit? Im Herzen dreht sich doch alles noch um mich selbst. Und nochmal ein Beispiel. Und ich glaube, dass das der Kern ganz vieler Probleme ist. Dass wir uns in uns drin immer um uns selber drehen. Ich. Ich muss noch mehr schaffen. Wieso bekomme ich so wenig Beachtung? Wer sieht mich? Ich. Und Gott ruft, lass dich herausretten. Kehr um von deinem Ich. Ich habe einen neuen Weg für dich. Du musst dich nicht mehr nur noch um dich selber drehen. Du musst das alles gar nicht tun. Lass dich von dir selbst befreien. Kehre um von dir selbst. Komm zu mir und wende dich der Not deiner Frau zu, deines Mannes, deiner Kinder, deiner Schwester, deines Bruders, deiner Kollegen, deiner Freunde, deiner Nachbarn. Und ich will dich segnen. Wir lesen weiter bis Vers 5. Begreift doch, während ihr fastet, geht ihr euren Geschäften nach und übt Druck auf alle eure Arbeiter aus. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Ihr fastet zurzeit nicht so, dass ihr eurer Stimme damit im Himmel Gehör verschaffen könntet. Pardon, bis 4, genau. Und noch 5. Soll das ein Fasten sein, wie ich es liebe? Und soll das bei mir als der Tag gelten, an dem sich ein Mensch selbst erniedrigt? Ihr senkt den Kopf wie ein Grashalm. Dazu kleidet ihr euch in Sack und Asche. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag dem Herrn angenehm sein könnte? Der Prophet hält seinem Volk den Spiegel vor. Dieses Fasten, diese fromme Aktion bringt nichts, wenn in eurem Herzen nur ihr selber seid. Streit, Rechthaberei, Zank. was in eurem Herzen vorgeht und wie es sich automatisch im Umgang mit euren Mitmenschen zeigt, im ganz alltäglichen Umgang. Wenn da Zank, Unterdrückung, Bitterkeit, Geiz herrscht, dann hat Gott kein Interesse, sagt der Prophet, an euren Gottesdiensten, an euren Gebeten, am Fasten oder an Evangelisationen oder was auch immer. Aber was will Gott denn? Wir lesen weiter Vers 6 bis 7. Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Freiheit. Leben. Das ist, was Gott von uns und für uns will. Er hat unsere wunderschöne Welt, diesen Planeten geschaffen und alles drumherum, dass wir darin leben und frei sein sollen. Betrifft uns das jetzt nur im Umgang mit geflüchteten Menschen, weil wir in einem Land leben, wo so viel Freiheit herrscht? Ich glaube, es hat noch eine tiefere Bedeutung. Menschen freilassen heißt auch, und ich glaube zuallererst, Menschen vergeben. Ihnen keine Schuld und kein Versagen mehr vorhalten. Manchmal haben wir in unserem Herzen so kleine Gefängnisse. Und da haben wir Menschen eingesperrt in mehreren Etagen. Sie sind da eingelocht und kommen nicht raus, weil wir ihnen vorhalten, du musst die Schuld noch absitzen. Solange lasse ich dich da nicht raus. Lass die Gefangenen frei. Zerbrich das Joch. Halt sie nicht mehr fest. Und sag ihnen, du darfst gehen. Du bist frei. Im zweiten Vers lesen wir von Hunger und von Nacktheit. Menschen, die Hilfe brauchen. Das gibt es wörtlich, so wie es da steht. Und es gibt Menschen, die haben gegessen und die sind angezogen. Aber sie brauchen dich. Und sie brauchen mich in irgendeiner anderen Art und Weise. Gott hat einen Plan mit dir und mit mir und mit unserer Gemeinde. Und wir sind hier nicht zufällig zusammengewürfelt, so wie wir hier sind. Auch heute Morgen nicht. Gott hat einen Zweck mit dir, dass du heute Morgen hier bist. Und Gott möge uns die Augen dafür öffnen. Gott ist gut und Gott will segnen. Wir lesen weiter Vers 8 bis 9. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird antworten, hier bin ich. Entferne die Unterdrückung aus deiner Mitte. Lass die höhnischen Fingerzeichen und das trügerische Reden. Das ist Gottes Wille. Das ist Leben, das ist Segen, so wie er es sich gedacht hat. Wörtlich, dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte, wie die Dämmerung am Morgen. Kein Mensch, keine mächtige Armee, niemand kann sie aufhalten. Sie ist unbezwingbar, nicht zu verlangsamen, nicht zu beschleunigen. Auch wenn der Sonnenaufgang in Israel, der hier beschrieben ist, sehr viel schneller geht als bei uns. Wunderschöne Versprechen gibt der Prophet hier im Namen Gottes weiter. Gott will segnen. Gott ist gut. Er will aber, dass die, die den Segen empfangen, die den Segen aufnehmen, den Segen auch weitergeben. Er segnet, damit viele gesegnet werden. Er schenkt dir Gutes zum Weitergeben. Und deswegen kommt am Ende noch einmal die Erinnerung, zerbrich das Joch, lass die Menschen frei, denen du keine Freiheit geben willst. Gib ihnen Freiraum zum Leben. Lass das Finger zeigen, lass das Fiese reden. Sprich mit den Menschen um dich herum, sprich nicht über sie, sondern sprich mit ihnen. Mit dem Zweck der Versöhnung, der Gemeinschaft, der Auferbauung, schenke ihnen Aufmerksamkeit. Der Ruf zur Umkehr ist hier ein Ruf zur Barmherzigkeit, ein Ruf zu meinem Gegenüber hin. Ja, du darfst auch anders sein als ich. Aber ich bin geliebt, so wie ich bin, von Gott, und deswegen liebe ich dich auch mit dieser Liebe, auch wenn mich das manchmal ärgert, wie du bist. Vers 10 bis 11. Öffne dem Hungrigen dein Herz und hilf dem, der in Not ist. Dann wird dein Licht in der Dunkelheit aufleuchten, und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewahren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie versiegende Quelle. Wenn du den Hungrigen, den, der in Not ist, dein Herz finden lässt, dann lässt auch Gott dich sein Herz finden. Wörtlich haben wir hier eine schöne Parallele, die ich auf der Folie markiert habe. Wenn du den Hungrigen sättigst, wird Gott dich auch sättigen, wenn du in der Dürre bist. Dürrezeiten sind also nicht ausgeschlossen. Aber es wird hell sein. Gott wird versorgen, Gott wird führen, immer. Und nun kommt noch ein Bild unbeschreiblicher Schönheit, ein frisch bewässerter Garten im heißen Israel, eine Oase, in der es genug zu trinken gibt und die Früchte so richtig wachsen und sprießen, ein Ort, an dem Leben ist und es einfach wunderbar ist, da wo jeder gerne sein möchte. Aber damit noch nicht genug. Deine Leute werden die Ruinen aus alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler vergangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann wird man euch folgendermaßen nennen, die Risse ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar zu machen. In Israel gibt es Unmengen an archäologischen Ausgrabungsstätten, Ruinen, Zeugnisse aus alter Zeit. Aber es gibt sie auch hier bei uns. Geistliche Ruinen. Und hier passt mal wieder das Jahresthema unseres Gemeinderats. Geistliche Runderneuerung ist nötig. Umkehr ist nötig, damit das, was vergangene und vergehende Generationen noch kannten, wieder sichtbar und lebendig wird. Und das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, dass an diesem Ort Menschen wieder Gottes Nähe, Gottes Herrlichkeit erleben und spüren können. Und Gott wirkt unter uns. Aber dass die Ruinen reaktiviert, neu aufgebaut werden, dass die alten Fundamente wieder bebaut werden, das ist Segen und das ist ein Geschenk, was Gott will. Er möchte segnen, er will Gutes tun. Was sind diese alten Fundamente? Es ist das Wort Gottes, der feste Glaube, das Gebet und es ist die Umkehr, der Weg zum Leben, dass ich frei werden kann von mir selber, dass ich manchmal gar nichts anderes denken kann und mich wieder hinwenden kann zu den Menschen um mich herum. Gott will segnen und er will uns zu Segenskanälen für viele machen. Deswegen lädt er uns ein, deswegen lockt er uns von schädlichen Wegen weg auf gute Wege, die er bereitet hat. Und ganz praktisch wird das nur noch in den letzten beiden Versen. Tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr wollt, sondern erlebt ihn als Wonne und ehrt den heiligen Tag des Herrn. Ehrt ihn, verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht nicht euren Geschäften nach und spart euch leeres Geschwätz. Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das Erbe Jakobs eures Vorfahren genießen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Unterbrich einen Tag. Nimm einen Tag für Gott in der Woche. Steig einen Tag aus deinem Hamsterrad und genieße diese gute Ordnung Gottes. Es wird dir gut tun und deinem Umfeld gut tun. Und dann können wir Jesus erwarten, auf ihn warten, in einem Lebensstil der Umkehr und auch der Unterbrechung. Eine Predigt ohne Umkehr gibt normalerweise fast immer, und so auch heute, eine Möglichkeit, eine Reaktion zu geben, ein Zeichen zu geben, umzukehren. Und dieses Zeichen heute Morgen ist, dass du aufstehen kannst. Und ich ermutige jetzt schon, hab keine Scheu, schau nicht auf die anderen. Jeder von uns und wir als Gemeinde, wir stehen vor Gott. Und ich sagte, Gott lockt uns auf diesen Weg zum Leben. Ich werde den Aufruf mit verschiedenen Inhalten wiederholen, nicht um zu drängen, sondern nochmal um zu locken. Es lohnt sich. Wir haben heute viel von Beziehungen gelesen. Wenn du heute aufhören willst, Schuld anzurechnen und nachzutragen und stattdessen deine Nächsten aus dem Gefängnis entlassen willst und ihnen zu sagen, du darfst gehen, dann steh jetzt auf als Zeichen deiner Umkehr. Wenn du aufhören willst, deine Nächsten zu verachten und dich über sie zu erheben, stattdessen sie zu segnen, für sie zu beten, ihnen Gutes zu tun, dann stehe auf als Zeichen deiner Umkehr. Wenn du aufhören willst, negativ über andere Menschen zu reden und stattdessen Gutes über sie auszusprechen, und was dich nervt und stört, im Gebet zu Gott zu bringen, dann stehe auf als Zeichen deiner Umkehr. Wenn du aufhören willst, deinen Körper mit Alkohol zu zerstören und stattdessen dich darum zu kümmern, dass du vom Alkohol frei wirst und damit dich und andere von diesem Joch befreist, dann stehe auf als Zeichen deiner Umkehr. Wenn du aufhören willst, jähzornig zu sein und anderen Menschen weh zu tun und stattdessen freundliche Worte reden willst und dich um deine Selbstdisziplin kümmern willst, dann stehe auf als Zeichen deiner Umkehr. Wenn du aufhören willst, deine Verantwortung auf andere abzuschieben und stattdessen jetzt selber Verantwortung zu übernehmen und die Menschen um Vergebung zu bitten, denen du deine Verantwortung überlassen hast, dann stehe auf als Zeichen deiner Umkehr. Wenn du aufhören willst, um dich selber zu drehen und dich wieder anderen zuwenden willst, dann stehe auf als Zeichen deiner Umkehr. Wenn du mit irgendetwas anderem aufhören willst und stattdessen mit einer guten Gewohnheit den Weg zum Leben beginnen willst, wenn du dir wieder Leben in dein Herz wünschst, Liebe, Freude, aber auch Tränen und Schmerz, dann lade ich dich ein, stehe auf als Zeichen deiner Umkehr. Wir bleiben stehen und ich ermutige die stehen. Und ich ermutige jeden, der aufgestanden ist, seine Umkehr vor Gott zu formulieren. Bitte ihn um Vergebung und um Hilfe auf dem neuen Weg. Eine Minute Stille. Jesus, du hast gerufen, kehre um. Das Reich Gottes ist da. Und ich bitte dich für jeden, der heute Morgen seine Umkehr vor dir festgemacht hat, der den Entschluss gesagt hat, ich will umkehren. Begegne du ihm, stärke du ihn durch deinen Geist. Führe du jeden auf diesem neuen Weg zum Leben. Danke, dass du deine Verheißung darauf gelegt hast und dass du gesagt hast, dass du unser Licht hell machen willst und dass du uns antworten willst, wenn wir rufen. Wenn wir dir unser Leben geben, dir unser Herz geben, danke für dieses Geschenk. Amen.